Hi und herzlich willkommen zum Podcast Die Kreativmacherin. Mein Name ist Laura Helena und ich möchte dich dazu inspirieren, endlich rauszugehen, diese kreative Magie zu entfachen, die in dir steckt und Ja zu sagen zu einem sinnerfüllteren, glücklicheren, freieren und kreativeren Leben. Denn du bist einzigartig. Und es wird höchste Zeit, diese Einzigartigkeit zu entfachen. Sag Ja zu deinem kreativen Leben. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast und ich habe die letzten Tage immer hin und her gegrübelt, woher kenne ich sie live? Wir sind uns schon mal begegnet und es war tatsächlich auf dem Event von Nina Schnitzenbaumer Heart Meets Business, wo die liebe Daniela Reuter, die hier heute ist, ihre Finger schon mit im Spiel hatte, denn sie ist Mentorin im Bereich Gruppen-Events, Gruppenveranstaltungen, Gruppenleiten, ob jetzt online oder live, das einfach lebendiger zu gestalten, dass da ein Erlebnis raus wird und keine One-Man-Show oder One-Woman-Show, wie auch immer man es nennen möchte. Und sie war ja nicht immer da, wo sie heute ist. Sie hat eine kreative Reise hinter sich bis jetzt und die geht ja immer weiter. Aber das ist genau der Grund, warum Daniela heute hier ist. Und hallo Daniela, danke, dass du dir die Zeit nimmst für diese Podcast-Folge.
Hallo liebe Laura, ja, total schön, ich freue mich riesig, ja, mit euch jetzt ein bisschen in mein kreatives Leben abzutauchen und ja, auch vielleicht die eine oder andere Stelle nochmal zu beleuchten, die jetzt sicherlich hochkommen wird, wo nochmal so ein Dreh- und Angelpunkt auch war.
Ja, denn was wir hier in dem Podcast bewusst machen, ist zu verdeutlichen, wie viel ein wirklich erfülltes kreatives Leben einfach auch mit dem eigenen Handeln, den eigenen Entscheidungen zu tun hat. Und ich meine, heute bist du selbstständig, du hast schon echt ein großes Team in kurzer Zeit aufgebaut. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Das sind ja auch alles wahnsinnig mutige Entscheidungen, zu sagen, ich gehe jetzt mit einem Team. Aber wie hat denn alles bei dir angefangen? Welche Entscheidungen hast du getroffen, damit du heute hier sitzt und mit mir ein Quatschi über dein kreatives Leben halten kannst?
Ach, das ist schon ganz schön früh passiert und ich möchte da jetzt mal so ein bisschen zurückgehen, weil halt viele immer wieder sagen, boah, Dani, krass, was du in den letzten 2 Jahren da auf die Straße gebracht hast. Und sage ich immer so, ja, es waren nicht nur die 2 Jahre. Denn was ganz, ganz viele wissen, nicht wissen, war, dass ich vor dem Angestelltenverhältnis schon selbstständig war. Das heißt, wir gehen nochmal mehrere Steps zurück. Und zwar habe ich mich nach meinem Bachelor gleich selbstständig gemacht. Denn ich habe ja Erwachsenenbildung studiert und dort habe ich dann so gemerkt, okay, also eigentlich schon, wie ich zur Erwachsenenbildung gekommen bin, ist schon kreativ. Also gehen wir noch ein bisschen weiter zurück.
Geh so weit zurück.
Zeitreise so bis nach dem Abi. Und zwar, ich wollte Lehramt studieren. Also auch was mit Lernen. Und hatte dann gesagt, ja nee, Grundschullehramt und Realschullehramt und so, was es da gibt, da bin ich viel zu festgefahren. Nachher möchte ich doch nicht, ich möchte mir die Option offen halten. Habe dann angefangen mit Wirtschaftspädagogik, weil dann kann ich auf Wirtschaftsschulen unterrichten und eben auch in die Wirtschaft, wenn ich sage, okay, ich möchte nicht mehr Lehrerin sein. Also auch da war es mir immer schon wichtig, Wege offen zu halten.
Aber ja, trotzdem war da erst noch so dieses Gefühl sicherer Rahmen.
Ja, nö, der kam von meinen Eltern. Aber ich selber, ich wollte halt immer Menschen was beibringen, Menschen bewegen, Menschen zu etwas motivieren, Menschen unterstützen, Menschen empowern. Das war eigentlich schon immer meins. Ich habe ja früher schon Reitunterricht gegeben, ich habe Skiunterricht gegeben, ich habe Fußballtrainings gegeben. Also ich habe immer was mit Menschen zu tun gehabt. So. Und dementsprechend war Lehrerin für mich halt naheliegend, weil da bringe ich andere weiter, da mache ich also sowas wie Pension und ja, bin dann beim Staat angestellt, war für mich immer wurscht. Also das war für mich nie der Grund, warum ich das machen wollte. Also die Sicherheit war nie mein Grund. Ich meine, natürlich kam dann von meinem Umfeld, oh, da suchst du dir aber einen sicheren Beruf. Das ist nicht immer so, hä, warum sicher? Also für mich war das so total zweit.
Ja, aber das ist schön, dass du das nochmal klarstellst. Denn oft ist es so, dass wir uns da ja auch sehr vom Umfeld leiten lassen. Und ja, so Eltern kommen und die meinen es ja auch gut und sagen, mach lieber was Vernünftiges. Und du sagst, ja, wenn Mama und Papa das sagen, okay.
Wenn es danach gehen sollte, weil dann habe ich ja Wirtschaftspädagogik mehr oder weniger hingeschmissen, denn da ging es ja so viel um Mathe und so, ja, so dreidimensionales Rechnen und mit Buchstaben rechnen und Co. Finanzmathe ging noch, aber alles andere, so Analysis und Co., da war ich einfach raus. Und ich habe es auch nie verstanden, warum soll ich das denn lernen? Ich bringe denen doch was ganz anderes bei. Also es war für mich einfach, ja, naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, dann werde ich jetzt entweder Erzieherin oder Grundschullehrerin. Aber ich möchte was mit Kindern, ich möchte eine Entwicklung, ich will eine Weiterentwicklung in Menschen unterstützen. Erzieherin habe ich dann sehr schnell wieder weggehängt, weil da habe ich dann ein Praktikum gemacht und festgestellt, dass ich nach einem halben Tag Kindergarten Kopfweh kriege. Zu wuselig, zu viel drin. Beim Skifahren geht das aber in den Räumen, hat das nicht so ganz hingehauen. Okay, und dann war Grundschullehramt und dann wurde ich tatsächlich nicht genommen. Also ich hatte zu schlechten Schnitt, beziehungsweise mein Abischnitt wurde ja schon hochgesetzt, weil ich ja so viel Soziales mache. Das heißt, ich bin dann auf 1,8 hochgekommen, aber hat halt in dem Jahr in Baden-Württemberg einfach nicht gereicht. Ja, dann habe ich halt einen Hilfsantrag noch gestellt, bin in Ludwigsburg auf Bildungswissenschaften, lebenslanges Lernen. Ich noch so, keine Ahnung, was das ist. War dann schon in Salzburg für Pädagogik eingeschrieben und weiß der Geier was. Und dann kam auf einmal dieses, ja, kannst Bildungswissenschaften, lebenslanges Lernen studieren. Okay, keine Ahnung, was ist, aber ich kann ja, wenn ich das gemacht habe, beziehungsweise in den ersten Semestern auf Grundschullehramt wechseln. Das war meine Motivation, diesen Studiengang zu machen. Und dann kam das Geile, dann war ich da drin und die haben gesagt, ja, du musst dann ein Praktikum machen, am besten irgendwo, wo du Erwachsenen etwas beibringst, so Volkshochschule. Ich sage, Volkshochschule? Nee. Skilehrern. Habe ich ja eh schon gemacht, seitdem ich 15 bin. Und wie geil wäre das, wenn ich eine ganze Saison lang in den Bergen bin und von morgens bis abends auf den Skiern bin und das mache, was ich liebe. Daraufhin habe ich wirklich gesagt, ich mache mein Praktikum in der Skischule. Alle in der Uni, so wie in der Skischule. Ich sehe, ja, ich kann ja Erwachsenenunterricht in der Skischule geben. Und da ist das Ganze dann ins Rollen gekommen, dass zum Beispiel Skilehrerkollegen von mir gesagt haben, ja, mega cool, was du da studierst. Da geht es um Gruppendynamik, da geht es um Kommunikation, geht es um Konfliktmanagement. Das ist doch alles, was wir hier brauchen. Ich so, ja, stimmt. Ich habe dann mich auch immer alle Beispiele auch schön aus meiner Berufserfahrung als Skilehrerin hergenommen. Und ja, so ist dann die Idee entstanden in der Bachelorarbeit, dass ich in Skischulen fahre und dort Soft Skills Trainings gebe. Also sag, wie Skilehrer ihren Skiunterricht besser vermitteln, weil Skilehrern ist es ungefähr so wie jetzt mit den ganzen Experten. Die haben ein unglaubliches Know-how in ihrem Bereich, aber wissen es nicht so ganz, wie sie es vermitteln. Das heißt, ich, die eigentlich nicht die beste Skifahrerin war und auch noch nicht bin im Vergleich zu dem Sepp und Franz und Co., die in Filmismus auf der Piste groß geworden sind, ja, aber dennoch haben meine Schüler immer den größten und schnellsten Fortschritt gemacht. Und da kommt es halt darauf an, wie du es vermittelst. Und genau damit habe ich mich dann selbstständig gemacht. Das heißt, ich bin wirklich nach dem Bachelor raus und habe mich gleich selbstständig gemacht. Und
einmal kurz, boom, mutige genau. Entscheidung.
Ja. Ja, ich bin da irgendwie so reingestolpert, weil ich wollte dann Bildungsmanagement als Master studieren und den konntest du nur, wenn du wo angestellt bist, also berufsbegleitend machen. Ich sagte, naja, dann stelle ich mich halt selber an, dann mache ich mich selbstständig, damit ich diesen Studiengang studieren kann. Die haben mir dann aber kurz danach auch gesagt, nee, brauchst du gewisse Berufserfahrung, geht jetzt nicht. Da habe ich einen systemischen Coach gemacht, habe mich eben neben dem Ganzen immer noch weiterentwickelt, habe Weiterbildung konsumiert und habe dann eben natürlich einmal Unterstützung von den Eltern noch gehabt, was ich gar nicht abschalten will, weil das war super wichtig, ohne das wäre das gar nicht gegangen. Habe nebenbei geskilehrert, gekellnert, aber eben auch mein Business aufgebaut. Ne? Und das ging dann schlussendlich wirklich 3,5 Jahre. Und diese Zeit war halt jetzt für meinen Schnellstarterschuss unglaublich wichtig. Hätte ich diese 3 Jahre nicht gehabt, wäre ich jetzt nicht innerhalb von 2 Jahren, wumm, auf ein sechsstelligen Jahresumsatz gekommen, wäre nicht auf das Team gekommen, hätte nicht die Connections und die Leute gehabt um mich herum, dass ich jetzt mit einer Nina Schnitzenbaumer, mit einer Katrin Hill zusammenarbeite. Das ist, und das wird halt oft unterschätzt. Und deshalb war es mir jetzt wichtig, dass wir diesen langen Ausflug machen. Denn es ging ja dann weiter. Also ich habe da so viele Learnings gehabt, aber ich habe halt immer dort gelebt, wo ich leben wollte. Ich habe immer das gemacht, was mir so am Herzen liegt. Und ich habe schon beim Skilehrern mit 15 festgestellt, dass Arbeit leicht sein darf, dass ich mir Geld mit Spaß verdienen darf. Und das war halt immer mein Anspruch. Und als dann so Vorschläge kamen wie, Dani, du könntest doch Bankfrau, Kauffrau werden.
Da lacht sie jetzt noch drüber.
So geil. Ich bin in der Bank, ich bin der pure Delfin und Zahlen und Daten, das ist überhaupt ja, nichts für mich.
Darauf können wir uns mal eine Faust geben, hier sitzt auch so ein Delfin.
Ich in der Bank, ne? Aber da habe ich dann schon gesagt, nee. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mal, mach mal so eine Art Praktikum, schnupper da mal rein, habe dann relativ schnell festgestellt, nee, macht keinen Spaß. Und dann kam natürlich so Glaubenssätze von außen, ja, arbeiten hat aber nichts mit Spaß zu tun. Arbeiten muss halt auch mal sein. Und ich sage, nee, wenn ich Skilehrer, habe ich Spaß. Da ist nichts dabei, was mir nicht Spaß macht. Und das war halt immer mein Grundsatz. Ich will, wenn ich Geld verdiene, so leben, wie ich damals mein Geld als Skilehrerin verdient habe. Und das habe ich halt alles machen können dann in der Zeit. Ich bin dann fix in die Berge gezogen, habe komplett mein Leben verändert, habe dort mein Business aufgezogen, habe dann berufsbegleitend mein Master studiert und habe dann immer Stück für Stück mehr aufgebaut, habe meinen Podcast an den Start gebracht, habe dann ein zweites Business aufgebaut, um im Sommer auch Einkommen zu generieren. Das ist aber halt alles irgendwann nicht so lukrativ gewesen, dass ich sage, okay, ich kann davon leben. Und dann war irgendwann so eine krasse Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, das war dann nach dem Master. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass die finanzielle Stütze von den Eltern halt auch weg ist nach dem Studium. Ich bin mit so Hilfsjob mich noch über Wasser halten, sondern habe gesagt, hey, jetzt habe ich was Gescheites gelernt, ich bin ausgebildet, Bildungsmanagerin, ich habe Erwachsenenbildung studiert, ich kann Trainings und Coachings geben. Jetzt habe ich dann einfach auf den Markt mal geguckt und mir wäre es eigentlich wurscht gewesen, ob das ein Teilzeitjob ist, ob das vielleicht wirklich Aufträge sind oder eben ein Vollzeitjob. Mich dann wild beworben, war dann, ja, DM war mit im Gespräch, Salzburger Land als Social Media Managerin habe ich mich beworben, also auch so crazy Dinge. Unter anderem eben aber auch bei Mediamarkt Saturn Österreich als Verkaufs- und Führungskräftetrainerin und habe dann einfach gesagt, naja, verkaufen, mache jetzt nicht so viele Erfahrungen, aber Führungskräfte, die kann ich schulen. Dass es danach dann, sage ich mal, 80% Verkaufstrainings, 20% Führungskräftetrainings waren, war mir damals gar nicht bewusst, aber ich mich beworben und es ging dann echt innerhalb von einem Monat und ich hatte die Stelle, weil die waren einfach echt begeistert von mir, ich war begeistert von ihnen und habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, vor allem nachdem ich dann so Fließbandtrainings gegeben habe, was richtig geil war, also ich habe dann pro Woche halt mal 5 Trainings gehalten und das auch mal über einen wirklich längeren Zeitraum. Das heißt, es musste alles vorher geplant werden, da hat eine Organisation dazu gehört und es war auch geil, einfach durch Österreich zu reisen, in die Märkte reinzugehen. Ich habe da so viel gelernt. Nur irgendwann kam dann der Punkt, dass ich festgestellt habe, okay, mir fehlt dieses Social Media Marketing, das, was mir eben auch Spaß macht. Und ich habe auch so für mich ein Aha-Erlebnis gehabt, dass es halt auch gerade im Angestelltenverhältnis so ist, dass du halt, also die Zeiten und alles, es war alles, hat echt alles super geil gepasst. Ich war happy. Nur ich habe mitbekommen, wie Kolleginnen halt so gesagt haben, gerade zu den Sommerzeiten, ja, ich muss noch gucken, wo ich mein Kind unterbringe. Ich muss noch gucken. Ich muss jetzt meinen Urlaub opfern, um mein Kind zu betreuen, weil die sind alle nicht da. Ich weiß nicht, wo ich das Kind hingeben soll. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das bitte schön für ein System, in dem die Frau sich aufopfert, um fürs Kind da zu sein. Und für mich war halt immer klar, wenn ich mal Familie habe, ich will mein Kind aufwachsen sehen. Ich will es begleiten, so wie ich eben auch ja im Skilehrern die Kinder empower und Menschen begleite. Und das wollte ich eben auch bei einem Kind. Da habe ich festgestellt, stopp, das geht mit dem Job so nicht mehr.
Und wie krass wäre es, wenn du es nur bei anderen Kindern kannst, aber dann nicht aufgrund des Jobs bei deinem eigenen.
Ja, genau. Und so kam dann halt die Wende, dass ich gesagt habe, okay, ich fange mal an damit, das dauert ja eh Ewigkeiten, war mein Ansatz. Und mein Freund sich, ja, mach doch mal. Ich meine, wir haben immer noch keine Kinder. Also, okay, mach doch mal. Ich so, erfahrungsgemäß, das braucht mindestens 5-6 Jahre, bis da irgendwas reinkommt. Ich weiß es ja von früher. Und dann habe ich halt angefangen, einfach mal zu posten. Und das war eben Mai 2019. Da ging mein erster Post raus. Und dann ging das bam, 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 bam. Und ein Jahr drauf habe ich dann gekündigt und bin jetzt eben schon seit über einem Jahr wirklich Vollzeit selbstständig. Habe ein Team aufgebaut und ja, lebe genau das, was ich will. Und das ist halt das richtig, richtig Geile.
Und du hast so, so schön, ich bin sehr dankbar dafür, dass du so ausgeholt hast, Daniela, denn es macht einfach wieder bewusst, dass der Weg niemals so ist, sondern eben, also das seht ihr jetzt nicht, ich bin mit meiner Hand nach oben gegangen, einen Berg hoch, aber in Wirklichkeit könnt ihr euch ein ziemlich verknuddeltes Wollknäuel vorstellen. Und was ich bei dir auch rausgehört habe, ist neugierig sein, ausprobieren, experimentieren. Und das ist sehr lustig, denn es sind alles essentiell wichtige Zutaten für die Kreativität, damit ein Mensch kreativ agieren kann, also auch divergent denken kann und so. Und das hast du ja alles dann auch vor dem Studium schon rein intuitiv getan. Hattest du da schon immer, warst du immer schon jemand, der so seinem Herzen gefolgt ist, also der Intuition?
Ja, schon auf jeden Fall. Und ich glaube wirklich, das Ausschlaggebende für mein Leben war, und da bin ich meinem Opa so, so, so dankbar, dass er mir damals diese Skilehrerausbildung gezahlt hat mit 15. Ne? Und auch meine Eltern, Hut ab, dass die mich mit 15 für 10 Tage aus Kitzsteinhorn geschickt haben, wo ich mir denke, okay, crazy, krasses Vertrauen, dankeschön. Und ich halt wirklich, also man muss ja dazu sagen, ich habe erst sehr spät Skifahren gelernt und hatte dann aber alle Kurse durch. Und dann stand mir so in der Skischule so von wegen, ich habe Bock, in der Skischule zu sein, aber was machen wir denn jetzt? Weil es sind alle Kurse durch und eine Renngruppe gab es halt nicht. Und dann kam halt der Chef her und hat gemeint, hey, wie wäre es mit Snowboard? Dann habe ich Snowboard ausprobiert. nichts für mich. Und dann hat er gemeint, hey, wie wäre es denn, wenn du da so einer Gruppe hinterherfährst und Kinder aufhebst und Skilehrer wirst?
Kinder aufheben.
Cool. Oder Kinder auch im Kinderland aufzufangen. Also, dass ich quasi als Hilfsspielerer mitgehe in den Ferien. Und das habe ich dann eben gemacht in den Ferien, wo wir dort waren. Und damals war ich eben 15. Und das hat mir halt super viel Spaß gemacht. Und dann, als ich mein erstes Geld abgeholt habe, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war wie für mich in dem Moment super viel, aber im Nachhinein war es eigentlich fast gar nicht, aber es ist erstmal so, mein Taschengeld abgeholt habe, haben sie gemeint, hey, guck mal, wenn du dorthin gehst im Sommer, deinen Skilehrerschein machst, dann kannst du nächsten Winter wirklich deine eigene Gruppe führen. Ich so, das klingt ja cool. Und dann hat eben mein Opa gesagt, hey, das ist eine Berufsausbildung, da gehst du hin. Ich so, mit 15 eine Berufsausbildung? Also kann man nie früh genug anfangen, machst du. Okay, wenn du Bock hast, ich zahle dir das, mach das. Geil. Ich dann dorthin. Und dann habe ich erstmal festgestellt, dass ich überhaupt gar kein Skifahren kann. Das war so peinlich. Aber ja. Und die haben da alle voll den Hut gezogen, dass ich halt da war, weil ich halt aus Deutschland kam. Und damals war das noch nicht so populär, dass halt die Leute aus Holland angekarrt werden, um Skilehrer zu werden, sondern das war halt echt was Besonderes. Und das war echt cool. Dann war es mal mit der Schule voll der Streitpunkt, ob ich überhaupt gehen darf, weil deren Ferienzeiten halt nicht mit unseren Ferienzeiten übereingestimmt haben. Und also es gab super viele Hürden, die aber eben dank meiner Familie gemeistert wurde, weil sich dann halt auch meine Eltern voll eingesetzt haben, dass ich das machen kann. Und das war eigentlich der wirkliche Meilenstein zu dem, wo ich jetzt bin, weil ich halt dann festgestellt habe, ich kann mit Freude, Spaß und Leichtigkeit und einfach mit einem Grinsen im Gesicht meinen Lebensunterhalt finanzieren.
Das ist so, so wertvoll. Da hat sich dein ganzes Mindset genau darauf geprägt. Und jetzt hast du ja gesagt, hey, Persönlichkeitstyp Delfin. Und der lässt ja dann ja Spaß haben, Geld verdienen.
Ja,
passt. Geile Verbindung. Ja. Und das ist so geil, dass du das quasi in den jungen Jahren erleben durftest. Und ich fühle dich so sehr. Du bist wohin gegangen, wo du gemerkt hast, dass du gar nicht Skifahren konntest. Hier sitzt jemand, der hat eine Yoga-Ausbildung gemacht, nachdem sie ungefähr ein halbes Jahr Yoga praktiziert hat, habe ich alles abgerissen, bin nach Kambodscha, habe meinen Trainer gemacht. Und
wahrscheinlich außenrum voll die Yogis, die alle mega geile Sachen konnten und du da so.
Ich kann gerade meine Zehen berühren. Wie geht es jetzt weiter? Aber ey,
ja,
der Prozess war so wichtig und da war auch diese Bewunderung, weil ich habe gesagt, ich mache das erstmal für mich. Ich will keine YouTube-Videos gucken. Ich will wissen, was das wirklich kann. Ja. Und deswegen bin ich hier nicht, damit ich gegen deinen Kopfstand bestehen kann. Darum geht es nicht im Yoga. Ja. Und deswegen fühle ich dich da so sehr. Ich saß da auch die erste Woche, dann war die Ausbildung noch auf Englisch. Und ich saß die erste Woche da und dachte, heiliges Kanonenrohr, was mache ich hier eigentlich? Und du bist ja dann auch out of your comfort zone, weil du hast eben schon selber gesagt, ey, okay, aber du sagst es halt mit einem Lächeln, aber peinlich ist ja im ersten Moment kein angenehmes Gefühl.
Nee.
Und das heißt, dann mitzuziehen und zu sagen, ich wachse jetzt hier und ich gehe aus meiner Komfortzone, das ist ja auch ein ganz wertvoller Schritt.
Aber weißt du, was das Coole damals war? Damals war die Prüfung noch anders. Jetzt, Jetzt musst du auch ein bisschen besser. Also jetzt wirst du, wenn du Skilehrerin bist, musst du auch gleich im ersten Kurs auch schon mit Kurzschwung geprüft werden. Da wäre ich damals voller Kanne durchgerasselt. Sondern damals war es wirklich so, dass du nur die Basics können musstest. Und dann gab es natürlich noch freies Training, wo dein eigenes skifahrisches Können trainiert wurde. Aber ich weiß nicht, wer sich da auskennt. Es wurde halt nur Pflugfahren und so diese Basic Steps gelernt, die ich ja alle super geil drauf hatte, weil ich komme ja gerade aus der Skischule. Das heißt, ich habe dann den vermeintlich mega geilen Skifahrern zum Teil in der Prüfung echt die Show gestohlen, weil ich ja direkt aus der Skischule kam und die alle aber noch nie in der Skischule waren, weil die halt von 2 Jahren oder sobald sie halt laufen konnten, auf den Skiern standen. Und da habe ich dann halt wieder gemerkt, ja, da war schon dieser erste Ansatz, wo ich mir gedacht habe, ja, und wie wollen die jetzt den Leuten Skifahren beibringen, weil die hatten ja nie das Gefühl, dass sie mit 20 was neu lernen mussten. Oder
das
mit
ist 5. auch so wertvoll, was du da gerade sagst. Jemand, der das von Natur aus seit Kindheitstagen macht, zum Beispiel. Ich habe immer Bilder gemalt.
Ja.
Und für dich ist es das Natürlichste der Welt. Wie bringst du da wirklich die Baby-Steps rein? Ja. Ne? Diese kleinen Fortschritte, auf genau. die es ja ankommt. Und auch zu vermitteln, so, das mache ich im Yoga. Ich unterrichte ja auch Yoga nebenher. Und da ist tatsächlich immer der positive Effekt, dass gesagt wird, guck mal, Laura ist zwar eine Yogini und weiter als wir, aber guck mal, die kommt auch mal ins Straucheln, die verliert ja. auch mal das Gleichgewicht. Es ist ja. nicht immer so einfach und ich glaube, das gibt auch ganz viel Motivation.
Ja, genau das ist es eben, wo ich sage, hey, hätte ich all diese Steps nicht gehabt, wäre halt vieles, vieles anders gelaufen. Und schlussendlich habe ich damals den Grundstein gelegt zu dem, was ich jetzt mache. Weil jetzt sage ich, es gibt gerade im Online-Business so viele Wissen, so viele Experten mit einem riesen Know-how. Und die unterstütze ich dabei, wie sie das in Gruppenkursen so rüberbringen, dass die Leute eine wahre Transformation haben. Denn sind wir mal ehrlich, Wissen alleine ist nichts mehr wert. Ich weiß, es klingt mega hart und ich eck da super oft an.
Nein, es ist absolut die Realität.
Es gibt so viel Wissen. Ich gucke immer dann darüber in mein Bücherregal, das seht ihr jetzt gar nicht.
Ja, und nicht mal auch kostenlos, ne?
Ja.
Also nicht mal, du musst nicht mal mehr ein Buch kaufen, wenn du gut recherchieren kannst.
Blogartikel,
etc. Du musst nicht mal gut recherchieren können, wenn du ein Wort in Google eingeben kannst.
Genau. Und das ist halt die Challenge. Warum? Was ist dann das, was deinen Gruppenkurs wirklich ausmacht? Das ist die Transformation, das ist so die Gruppengemeinschaft. Und dazu musst du als Trainer, Coach, Experte den Rahmen herstellen und halten. Und das ist so, so wichtig. Und genau auf solche Punkte gehe ich eben dann mit meinen Kunden ein. Schlussendlich hat das damals ja angefangen, weil ich wusste, okay, die wollen alle Skilehrer werden, aber sind halt nur die Skifahrer, aber nicht die Lehrer. Und das haben die halt dort damals auch in der Ausbildung nur minimalst angeschnitten. Und das wird halt so oft nur minimalst angeschnitten, wo ich mir halt denke, hey, das ist so wichtig. Und da bin ich ja dann in die Erwachsenenbildung rein. Und ja.
Wie bist du dann auf die, weil das ist ja sehr, sehr kreativ, dieses innovative Denken, was du für deinen jetzigen Beruf quasi gehabt hast. Wie bist du auf die Idee gekommen? Erinnerst du dich noch an den Moment, wo so klick die Idee da war oder den Prozess?
Ja. Ja, also die Idee war schon viel, viel früher da. Ne? Es war ja, also im Studium selber habe ich halt gemerkt, dass man nennt es dann Methoden. Methoden sind diese Art und Weise, wie man Leuten etwas beibringt, Methodik, Didaktik. Da habe ich schon im Studium, in der Erwachsenenbildung, also im Bachelor gemerkt, boah, das ist das, was mir Spaß macht. Zu experimentieren und schauen, wie man Leuten mit einem Lächeln im Gesicht Wissen beibringt. Und dann hatte ich aber diesen Glaubenssatz, ja, Dani, du kommst jetzt aus dem Studium. Wie willst du anderen Menschen, die jetzt schon super lange Erfahrung als Trainer und Coach haben, in diesem Bereich eine Expertise weitergeben? Weil die sagen doch, ja, du kommst jetzt aus dem Studium, woher willst du wissen, wie das in der echten Welt ist, ne? Und das war halt so ein Glaubenssatz, warum ich dann gesagt habe, ja gut, da gehe ich dann doch lieber jetzt erst einmal auf die Skilehrer zu, weil da habe ich ja meinen Background als Skilehrerin. Aber ich hätte mich nie getraut, auf die freie Wirtschaft, so wie jetzt, sage ich mal, oder Wirtschaft, ja, ist es ja, aber auf den Markt zu gehen, zu sagen, ich zeige anderen Unternehmern, wie sie ihr Wissen kreativ weitergeben. Vor allem damals gab es die Branche auch so noch nicht, wie sie es jetzt gibt. Ne?
Absolut.
Und dann habe ich halt während meiner Selbstständigkeit immer mal wieder Kurse mitgemacht. Zum Beispiel, ich war bei der Talentschmiede von Robert Gladitz, wer sie kennt. Da hatte ich dann auch schon mal die Idee gepitcht, weil ich eben festgestellt habe, es gibt so viele geile Online-Kurse, also naja, geile Online-Kurse, so viel Wissen online, aber die Online-Kurse waren eben nicht so geil oder beziehungsweise es geht noch so viel mehr. Und ein Punkt war halt, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, das war ja schon ein guter Kurs und trotzdem hatte ich so viel Ideen, wie wir das noch kreativer, noch besser gestalten kann, methodisch, didaktisch, war zum Beispiel von der Mareike Awe, den Intuit-Kurs habe ich gemacht und habe mir dann so gedacht, hey, der war ja schon echt geil, ich wusste nur damals nicht, dass es böse, wenn ich das so sage, vom Niveau her noch weiter unten angesiedeltere Kurse gibt, weil ich eben so ein Portfolio im Kopf habe mit Bäm, das kann man so machen. Zum Beispiel bei der Nina im Event, kannst du dich daran erinnern, wo ihr die Herzchen an den Stühlen hattet und dann in Gruppen eingeteilt wurdet. Diesen Brief, den ihr euch dann zum Schluss geschrieben habt, das waren halt alles Methoden, die ich kannte und die wir damit reingebracht haben, um da ein Erlebnis draus zu machen, um Lernen als eben weg von diesem klassischen Schullernen hin zu einem Lernerlebnis
das Ganze. Das, was du sagst mit dem Erlebnis, ist so, so wertvoll. Heute geht es nicht mehr ums Wissen, es geht ums Erleben. Und wenn du es erlebst, geht es ja automatisch in die Birne.
Ja, also genau. Genau. Und das ist halt, dass wir halt Lernen noch so verankert haben wie in der Schule. Und das ist halt so dieses klassische Bulimie-Lernen, sage ich immer wieder. Wir stopfen uns Wissen rein, kotzen es einmal aus und danach ist es weg. Weil was wissen wir wirklich noch aus unserer Schulzeit? Sind wir mal ganz ehrlich. Das Kopfrechnen wissen wir auch nur, weil wir es im Supermarkt haben üben müssen.
Ja.
Sonst schön, könnten wir Kopfrechnen jetzt immer noch nicht.
Ich sehe, du magst Mathe genauso gerne wie ich. Nicht.
Ich habe Mathe super gemocht. Ich war auch in der Realschule super gut in Mathe, nur wo es dann in diese höhere Mathematik überging, habe ich halt gesagt.
Genau so ist es bei mir.
Brauche ich das?
In der Realschule war ich auch noch gut in Mathe. Sagen wir jetzt, ich war nie weltbewegend, aber war okay.
Ja.
Und dann ging es aufs Gymnasium und dann kam auch nur noch, what the fuck?
Wofür und so
brauche ich das? Ich
verstehe genau das fragen sich aber unsere Kunden meistens auch, dass sie im Kurs drin stehen und sagen, wozu? Und da habe ich so ein geiles Beispiel. Ich bringe es jetzt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ich erzähle einfach.
Erzähl einfach.
Stopp mich, ne? Zum Beispiel, das fand ich halt auch mega, mega geiles Aha-Erlebnis nochmal. Und meine Mitarbeiterin Tara hat auch gesagt, das ist für sie fein, dass wir das als Beispiel immer mal wieder aufbringen. Denn auch Tara hat sich ja in der Zeit bei mir halt super entwickelt. Und sie ist jetzt neben mir die Trainerin. Also wir machen das schon richtig zusammen und wir sind schon beide fast Gesicht von Daniela Reuter. Also ich bin zwar noch das große Branding nach draußen, aber Tara macht die Firmenaufträge, macht die ganzen Live-Sessions. Also Tara ist da super, super aktiv mit dabei. Und am Anfang hat halt Tara, die aus der Wirtschaftspsychologie kommt, super viel über Gehirn gewusst und hat dann gesagt, komm, wir machen da mal einen Workshop draus. Und ich so, ja, geil, weil Lernen und Gehirn gehört ja zusammen. Und dann hat Tara losgelegt und hat gesagt, und das ist super interessant und hat all ihr Wissen über das Gehirn losgelassen, von wegen, wo befindet sich was und wie sieht das Gehirn aus und super, auch sie war total empowered, sie hat so drüber gesprochen, die war richtig so, bam. Und irgendwann hat sie dann mal Luft geholt und da saß eine Teilnehmerin drin und hat gesagt, Tara, was habe ich denn jetzt davon?
Bumm.
Genau das ist der Punkt. Wenn wir in unserer Expertise drin sind, fangen wir immer an, so geil darüber zu sprechen und so von zu schwärmen, dass wir eben vergessen, dran zu denken, was hat denn jetzt mein Teilnehmer davon? Und dann haben wir eben genau den gleichen Input zusammen nochmal analysiert und habe ich gesagt, guck mal, wenn du da das Praxisbeispiel reingebracht hättest, wenn du da noch das rein und da noch das und das, dann wird es ein geiler Input. Und das hat sich halt Tara voll zu Herzen genommen und jetzt ist sie ja eine grandiose Trainerin. Und das sind eben so Dinge, die es eben zu beachten gibt, wenn wir Trainer werden und Coach werden auch. Also da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied. Wann agiere ich als Coach, wann agiere ich als Trainer und diese Haltung. Und ach, da gehört einfach so viel dazu. Und jetzt war deine Frage, wann ich dazu gekommen bin, eben nochmal mit reinzugehen, war halt dann einfach, dass ich super viel Online-Kurse selber gemacht habe und auch gesehen habe, welche sind denn schon ganz gut. Wo ist noch ein bisschen Verbesserungspotenzial? Und habe dann eben festgestellt, hey, das ist genau meine Expertise. Und habe dann angefangen eben zu bloggen und habe dann Nina angeschrieben und gesagt, Nina, ich bin jetzt dann soweit, weil Nina hat mich bevor ich ins Angestelltenverhältnis gegangen bin, habe ich sie schon kennengelernt bei der Talentschmiede. Und da hatte ich ja eben das gepitcht. Nur damals war die Zeit einfach auch noch nicht reif. Muss ich ganz ehrlich sagen, erstens mal war ich nicht reif und die Zeit war noch nicht reif. Weil jetzt gibt es so viele Trainer, Coaches und Berater auf dem Markt und jetzt müssen wir gucken, wie wir das professionalisieren. Früher war dieses erstmal überhaupt alle auf den Markt kommen. Das heißt, vor 2 Jahren hätte ich noch gar nicht diese Chance gehabt, da jetzt so zu glänzen, weil da gab es noch nicht viele. Da haben sich auch die jetzt Großen, sage ich mal, erst einmal darum gekümmert, es aufzubauen. Und erst wenn wir eben ein gewisses Level haben, können wir uns damit beschäftigen, wie mache ich das jetzt noch geiler für meine Kunden. Vorher war erst einmal, wie kriege ich die Leute rein, wie schaffe ich mein Business aufzubauen. Und da hat Nina eben gesagt, Dani, wenn du dich jemals mit dem Thema selbstständig machst, komm zu mir, weil genau das brauche ich. Und dann habe ich mich bei ihr gemeldet. Nach 2 Wochen, wo so 10 Posts online waren, du, ich habe es jetzt gemacht. Und sie, cool, ich habe im Herbst ein Event, hilfst du mir?
Okay. Ja, aber da merkst du, da ist jetzt wieder ein Stichwort, Eigeninitiative.
Ja.
Warte nicht drauf, dass die Leute zu dir kommen, sondern du hast in dem Moment gesagt, ich halte jetzt mal daran fest, ob sie es einfach so, was Nina niemals machen würde, ob sie es einfach so in den Wind gesagt hätte oder ernst gemeint. Das merkst du halt immer erst, ja, wenn du dann Eigeninitiativ nachfragst. Aber eben dieses, ich habe gesagt, Nina, ich bin jetzt soweit. Du, ja, hast nicht gesagt, ach, irgendwann kommt Nina, sie sieht mich auf Instagram und dann kommt sie auf mich zu. Das, ja, ihr Lieben, da draußen funktioniert nicht. Das hat bei mir, nein, nicht funktioniert. Das hätte bei Daniela nicht funktioniert. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, die Entscheidung zu treffen, Eigeninitiative, ja, zu treffen.
Genau. Und das war halt dann mit auch wieder dieser Punkt. Das heißt, die Idee ist schon ganz früh entstanden. Also die Idee ist schon während meinem Bachelor entstanden. Da war schon so das erste Mal. Dann habe ich mich aber von Glaubenssätzen, von Dingen zurückhalten lassen, habe gesagt, nee, das braucht doch eh keiner. Und dann kam die Idee eben ein zweites Mal, als ich ja schon, noch bevor ich ins Unternehmen reingegangen bin, also in meiner ersten Selbstständigkeit, ist es auch schon mal aufgetröppelt. Aber da war ich noch nicht so reif, da war die Zeit auch einfach noch nicht so reif.
Vielleicht musste auch die Idee noch reifen. Kennst, richtig, du das Buch Big Magic von Elizabeth Gilbert? Nee. Das kann ich dir ans Herz legen, wenn es um, ja, Ideen geht.
Voll schön. Ja, und vor allem war es dann halt auch so diese Sache, dass ich erstmal in dem Konzern Selbstvertrauen habe tanken müssen, um zu wissen, was bin ich eigentlich wert? Was für krasses Know-how habe ich denn bitteschön? Weil für mich war das ja alles selbstverständlich. Für mich war das doch, das ist doch nichts Besonderes. Und dann habe ich erst mal festgestellt, wie besonders meine Skills sind, was für ein Know-how ich habe.
Wie hast du dir das bewusst gemacht? Also wie hast du dieses Selbstbewusstsein oder Selbstwert, wie hast, ja, du das erkannt? Also durch das Unternehmen oder wie ist das dazu gekommen?
Durch die Aufgaben, die mir dort gestellt wurden, wo ich dann so zum Teil angeguckt habe, mir gedacht habe, hey, warum macht ihr euch denn darüber Gedanken? Die Lösung ist doch ganz klar. Da kommt halt auch mein Manifesto mit rein. Habe dann da echt ein bisschen Schwung reingebracht und habe dann halt auch gesehen, wie krass so die Verhältnisse zu den anderen Trainern waren. Und die waren gut. Und wenn wir jetzt willen, das sind großartige Trainer dort. Und ich will jetzt da gar nicht, ne? Aber ich habe dann halt so gedacht, oh, da werde ich erstmal noch 10 Jahre brauchen, bis ich überhaupt zu so einem firmeninternen Trainer gut bin, ne? Und dann zu sehen, dass es eigentlich ein halbes Jahr gedauert hat, um die Leute zu begeistern, um die Trainings zu etablieren. Und ja, auch dort habe ich halt einfach Dinge erreicht. Ich möchte da gar nicht tief reintauchen, zwecks Firmeninternas und so, wo ich mir aber selber nie gedacht hätte, dass das so schnell funktioniert, und habe da einfach eine Menschenkenntnis entwickelt und habe dort in diesen Aufgaben, die mir dort gestellt wurden, gemerkt, krass, wie gut kann ich das dann koordinieren, wie gut kann ich das managen, zum Beispiel auch so, dass ich mir halt die Termine dann, ich war ja viel im Westen unterwegs in Österreich, das heißt, ich war dann halt im Außendienst und habe dann halt geguckt, okay, ich muss das relativ clever lösen, ich kann nicht für eine Woche dorthin fahren, ein Training geben und wieder zurückfahren, das heißt, diese klassische einen Tag Vorbereitung, Durchführung, einen Tag Nachbereitung ging bei mir nicht, sondern ich musste mir gucken, dass ich mir das so hinlege, dass es halt sehr kompakt ist, das heißt, ich habe eine unglaubliche Vorbereitungszeit gebraucht und das zu koordinieren und zu machen. Und diese Sachen, an denen, also ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen, in diesen Momenten habe ich dann wieder gemerkt, hey, krass, du kannst das schon ganz gut hier mit planen. Und ich habe dann halt auch zum Teil einfach 2 Stunden gebraucht und da war das Training. Und
ja. Da fühle ich dich sehr. Ich bin, was Trainings erstellen geht oder Einzelcoachings, was auch immer es gerade ist, in der Planung auch relativ fix.
Ja.
Tatsächlich. Gut, jetzt habe ich ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das kann man ja auch nicht. Aber es ist so wertvoll, dass du es sagst. Und jetzt komme ich noch zu einer wichtigen Frage. Du warst ja, wie gesagt, nicht immer selbstständig. Fernab von der Selbstständigkeit, was kannst du den Zuhörern raten, um ein kreativeres Leben zu führen? Denn dein Leben war ja schon immer recht kreativ, wenn ich das so höre.
Also ich würde immer schauen, dass ich auf mich und meine Intuition höre, auf das, was mir Spaß macht. Denn das Leben darf leicht sein, ganz, ganz wichtig. Und mir dann den Rahmen außenrum legen, dass ich das so leben kann.
Wunderschön.
Auch in der Vollzeit angestellt, also auch wo ich Vollzeit angestellt war, habe ich mir dann halt solche Sachen genommen, wie geguckt, dass ich mir zum Beispiel Brückentage nehme oder ein verlängertes Wochenende. Und ich war super viel unterwegs. Ich war in Island, ich war in Berlin, ich war in Rom. Ich war super viel reisen in der Zeit. So viel reise ich jetzt aktuell nicht mal mehr, obwohl ich ortsunabhängig von überall aus arbeiten kann. Je, wir haben ja auch eine gewisse Situation, wo das eigentlich möglich ist. Da darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Aber ich habe dann eben geguckt, okay, wie schaffe ich das, dass ich dann eben mir das ermöglichen kann. Und schon früher davor habe ich halt festgestellt, wo ich geskilehrert habe und studiert habe, war ich super viel reisen, hatte aber eigentlich nicht so das Budget dazu und habe dann geschaut, okay, wo sitzen meine Skilehrerkollegen? Ach, guck mal, das ist einer in Holland, in der Nähe von Amsterdam. Komm, den gehe ich jetzt mal besuchen. Und habe dann den besucht und war dann halt bei dem eine Woche oder 3-4 Tage, habe mir dann noch ein Airbnb geholt und auf einmal war das halt dann nicht so, wie wenn ich eine Woche in einem Hotel gewohnt hätte und habe mir dadurch viel ermöglichen können. Das heißt, überlegt euch kreativ, kann ich den Rahmen sprengen, damit ich mein kreatives Leben leben kann.
Denkt nicht ans Problem, denkt an die Lösung. Ja, genau. Lösungsorientiert sein.
Ja.
Boah, Daniela, das war jetzt schon, guck mal, wie lange wir schon sprechen, das ist ja unfassbar. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, da war so viel drin für die Zuhörer. Die letzte Frage, die ich immer gerne stellen möchte, ist, dein Ideenstaub des Tages für die Zuhörer von Die Kreativmacherin.
Also mein Ideenstaub des Tages ist machen.
Einfach mal machen.
Nicht nur einfach mal machen, sondern machen. Denn weil einfach mal machen impliziert ja, dass ich vorher mir noch gar keine große Idee gemacht haben muss, sondern dass ich einfach mal loslege. Und es gibt aber super, super viele Menschen, die eine super geile Idee haben, an der schon 5-6 Jahre vielleicht sogar rumtüfteln. Und da machen. Wirklich nur diese 6 Buchstaben. Ich habe jetzt überlegt, was sage ich jetzt philosophisch, ist mega lang. Nee, machen.
Nee.
Machen. Das ist so wichtig, in die Umsetzung ins Machen zu kommen.
Amen. Punkt, das passt so. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für den Ideenstaub. Der ist essentiell. Und ja, wenn viele Fragen von der Community kommen, ihr findet wie immer alles, was ihr braucht, in den Shownotes. Wenn ihr Fragen an Daniela habt, stellt sie gerne. Und sollten es ganz viele sein, kann es ja auch gerne sein, dass wir uns hier nochmal treffen und auf diese Fragen eingehen. Ja. Daniela, danke für deine Zeit.
Danke für diesen Raum, auch hier nochmal so eher in die Tiefe zu gehen und eben auch zu schauen, wie wir ein kreatives Leben leben können. Und da danke für deine wundervolle Arbeit, für dein Sein, für all das, was du kreierst, liebe Laura.
Dankeschön.